Herzlich willkommen zum Podcast der Stadt Mission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Die Lesung steht im 2. Mose 3. Ich lese die Verse 1 bis 15 aus der neuen Genfer Übersetzung. Das ist gleichzeitig der Predigttext. Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Einmal trieb er die Herde tief in die Wüste hinein und kam an den Berg Horeb, den Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch loderte. Mose sah, dass der Busch brannte, aber von den Flammen nicht verzehrt wurde. Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Fragte sich Mose. Diese außergewöhnliche Erscheinung muss ich mir aus der Nähe ansehen. Als der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, rief er ihm aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Ja, bitte, fragte Mose. Komm nicht näher, befahl der Herr. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Dann sagte er: Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr fuhr fort: Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie sie wegen ihrer Peiniger um Hilfe schreien und weiß, wie sehr sie leiden. Deshalb bin ich herabgekommen, um mein Volk aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will sie aus Ägyptenland herausführen und in ein schönes, weitläufiges Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich gebe ihnen das Gebiet der Kanaaniter, Heliter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Ja, die Hilfeschreie der Israeliten sind zu mir gedrungen und ich habe gesehen, wie sehr die Ägypter sie quälen. Darum mach dich auf den Weg. Ich sende dich zum Pharao, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführst. Aber Mose entgegnete: Ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen? Wer bin ich schon? Gott antwortete: Ich werde dir beistehen. Und dies ist das Zeichen, an dem du erkennen wirst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mich an diesem Berg anbeten. Doch Mose erwiderte: Wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, und sie werden mich fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann sagen? Gott antwortete: Ich bin der, der da ist. Darum sage den Israeliten: Der, ich bin da, hat mich zu euch gesandt. Er fuhr fort: Erkläre den Israeliten, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Denn das ist mein Name für alle Zeiten. So werden mich alle kommenden Generationen nennen. Ich möchte Sie und euch bitten, zum Gebet aufzustehen, falls es möglich ist. Vater, danke für diesen Sonntag, einen Tag der Ruhe und Besinnung. Gott, sei du der Mittelpunkt in diesem Gottesdienst, aber sei auch der Mittelpunkt in unserem Leben. Wir dürfen deine Barmherzigkeit und Liebe jeden Tag spüren. Staunend dürfen wir auch alles genießen. Bereite du uns auf diesen Gottesdienst vor, schenke Wladimir die richtigen Worte in der Predigt und uns das Verständnis für das Gesagte. Segne diesen Gottesdienst. Amen.
Der unverfügbare Gott, der verfügbare und zugleich unverfügbare Gott. Vater, ich will dich preisen, haben wir gerade gesungen. Wie würdest du denn Gott beschreiben? Welche Eigenschaften oder Bilder würdest du gebrauchen? Im Konfirmandenunterricht beschäftigen wir uns gerade mit dieser Frage, wer ist Gott und wie ist er? Und diese Frage ist ja eine wesentliche. Vielleicht ist sie, wenn du schon seit eh und je mit diesem Gott unterwegs bist, eine, die man sich gar nicht mehr so sehr stellt. Aber wenn ich dich heute fragen würde, wie würdest du ihn beschreiben? Hättest du Adjektive? Hättest du Verben? Hättest du vielleicht ein Bild vor Augen? Hättest du Erfahrungen? Und unsere Konfirmanden, die sind eine bunte Truppe und da sind echt tolle Sachen zusammengekommen. Unterschiedlichste Vorstellungen, Wünsche, Sehnsüchte, aber auch Erfahrungen, wer dieser Gott ist und wie er ist. Und ich bin mir sicher, wenn wir heute uns Zeit nehmen würden, um so eine Umfrage zu machen oder uns darüber auszutauschen, wie du dir Gott vorstellst, dann würden wir nicht ein und dasselbe Bild bekommen, sondern unterschiedliche Bilder, unterschiedliche Vorstellungen, Erfahrungen. Und auf der einen Seite ist das was richtig Gutes, denn es zeigt, dass wir Gott erfahren können, dass er verfügbar ist, dass wir Momente haben, in denen wir ihm begegnet sind. Und diese in unserem Leben, in unseren Lebensetappen ganz unterschiedlich ausgesehen haben. Und das ist was total Geniales, dass es ein Gott ist, der sich nicht hinter irgendwelchen Buchstaben versteckt, der weit weg ist und unerfahrbar ist, bei dem Gott, bei dem es nicht darum geht, dass es irgendein geheimes Wissen ist, was du erst kennenlernen musst und dann hast du es verstanden. Es ist ein Gott, der sich auch ohne Wissen begegnen lässt. Gott ist auch ein Gott, der nicht erst entschlüsselt werden muss. Ein Gott, dem erst etwas vorgelegt, etwas bewiesen werden muss. Kurz gesagt, ein Gott, der mitten unter uns ist, dem wir begegnen, den wir erfahren können. Und das sind so wesentliche Eigenschaften Gottes. Aber auf der anderen Seite merken wir, dass wir mit unserer Vorstellung, mit unserer Erfahrung auch an die Grenzen kommen. Entweder, weil wir im Moment vielleicht so eine gewisse Gottesferne spüren und uns fragen, wie meint er das, dass Gott erfahrbar ist? Wie meint er das, dass Gott spürbar ist? Das habe ich noch nie oder schon lange nicht mehr gespürt und erlebt. Und da merken wir, dass wir von dieser Herangehensweise, wenn wir nur von unseren Erfahrungen beschreiben, an eine gewisse Grenze kommen. Denn auf der einen Seite ist es gut, dass Gott erfahrbar ist, aber auf der anderen Seite gibt es noch eine andere Möglichkeit, um diesen Gott kennenzulernen. Und dieser Gott, der wünscht sich, dass wir Erfahrungen mit ihm sammeln, aber er ist nicht davon abhängig. Und das Spannende ist, dass wir im Konfirmandenunterricht nicht nur unsere eigenen Vorstellungen angeschaut haben, sondern jetzt angefangen haben, die Texte anzuschauen, in denen Gott sich selbst höchstpersönlich vorstellt. Das ist ja eine grandiose Sache, dass Gott sich vorstellt. Dass er uns nicht im Dunkeln tappen lässt, sondern sich selbst beschreibt, sich selbst zeigt und Menschen ihn erfahren haben. Durch die ganze Bibel hindurch und durch die ganze Kirchengeschichte. Und der Text, den wir gerade gehört haben aus dem zweiten Buch Mose, dieser besondere Moment, wo Mose auf eindrückliche Art und Weise, einzigartige in der Bibel, Gott erfährt, das ist zum Beispiel ein so ein Text, in dem sich Gott vorstellt. Und wir haben ihn im Konfirmandenunterricht ein bisschen näher angeschaut und dabei festgestellt, dass wir eine ganze Menge von Gott lernen können. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in diese Erkenntnisse, die wir da zusammengefunden haben, nämlich, dass wir Gott begegnen können, dass er erfahrbar ist, dass er verfügbar ist, dass er sich mitten unter uns befindet und gleichzeitig wir ihn nicht in der Hand oder in der Tasche haben. Mose geht es wie uns. Ja, eine ganz andere Zeit, ein ganz anderes Land, ein ganz anderer Hintergrund, ganz andere Lebenswelt. Aber Mose geht es wie dir und mir. Er möchte gerne wissen, Gott, wer bist du? Wie bist du? Was bist du? Und Mose begegnet diesem brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt, begegnet dieser Stimme, die da draus spricht und ihn anlockt, aber gleichzeitig auf Abstand hält, weil es ein heiliger Boden ist. Und Mose macht etwas Einfaches, aber zugleich Geniales. Um diesen Gott kennenzulernen, wer er ist und wie er ist, was da gerade vor sich geht, fragt er ihn einfach nach seinem Namen. Wer bist du? Wie soll ich dich nennen? Klingt einfach. Wenn wir einen Namen hätten, dann ist es einfach. Aber Mose möchte hier nicht eine technische Information in Erfahrung bringen. Er möchte nicht herausfinden, welchen Titel dieser Gott trägt, sondern er möchte diesem Gott nachgehen. Und nicht nur im Alten Testament, sondern in der ganzen Lebenswelt des Alten Testaments, da geht es bei Namen nicht nur um eine Information, sondern um eine Beziehung. Gott zeigt sich, indem er ihm antwortet. Und diese Beziehung möchte ich mit euch gerne im Detail anschauen. Durch diese Offenbarung, diesen Namen, den Gott da preisgibt, da wird nämlich ein Zweifaches sichtbar. Auf der einen Seite, indem Gott seinen Namen kundgibt, zeigt er, dass er verfügbar ist. Und gleichzeitig zeigt er, dass er ein Geheimnis bleibt. Auf der einen Seite, indem er ihm antwortet, dem Mose, und seinen Namen, seinen Eigennamen bekannt gibt, wird er verfügbar für Mose und gleichzeitig bleibt er unverfügbar. Gott gibt seinen Namen kund, er verrät seinen Eigennamen und wird auf einmal für Mose greifbar. Dass Gott an dieser Stelle überhaupt einen Eigennamen hat, ist schon etwas Besonderes. Und wenn man sich im Detail anschaut, was bis dahin geschehen ist, wie Gott bezeichnet wurde, ist das super spannend. Aber, ich kürze ab, an der Stelle offenbart Gott, wie er genannt werden möchte. Mose fragt ihn danach und Gott zeigt sich. Ich bin der, der da ist. Vielleicht bist du über diese Übersetzung gestolpert. Ich bin der, der da ist. Es gibt eine Vielzahl von Deutungen und da kommen wir auch, seht ihr schon, an eine Grenze, wie wir es richtig übersetzen, diesen Namen. Weitere Möglichkeiten, die vielleicht gewohnt sind, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, oder auch ganz einfach und kompakt, ich bin da. Ich bin der, der da ist. Diese Antwort, dieser Name, diese Bezeichnung Gottes, die hat es in sich. Denn hier steckt ein Versprechen drin. Gott selbst verspricht und zeigt, dass seine Nähe, seine Gegenwart erfahrbar ist, dass er da ist, dass er nicht weit weg ist, sondern er verspricht, dass er da sein wird. Und dabei macht er sich nicht abhängig von Mose oder den Israeliten oder von irgendeinem anderen Menschen, sondern ich. Er macht es von sich abhängig. Ich bin da. Das heißt, es ist gleichzeitig sein Versprechen, seine Verpflichtung, die er hier kundtut, und gleichzeitig ein Geheimnis. Gott kennt, was da passiert oder weiß, was da gleich passieren wird. Und wir wissen es auch in gewisser Weise. Denn in diesem Versprechen, dass Gott sagt, ich bin der, der da ist, können wir zwei Sachen mit von ihm lernen. Die erste Sache wird sichtbar, wenn wir uns die Verben anschauen. In diesen 15 Versen sind ganz viele Verben, ganz viele Tunwörter, habe ich mich hier wieder erinnern lassen von den Konfis, Tunwörter, die beschreiben, was Gott tut. Was macht Gott eigentlich hier in dieser Situation? Drei Sachen können wir zusammenfassen, wenn wir alle Verben zusammensortieren. Das erste ist, Gott ist ein persönlicher Gott. Da heißt es, Gott sieht, Gott ruft, Gott spricht und Gott antwortet. Sehen, rufen, sprechen, antworten. Das heißt, er begegnet Mose als ein persönlicher Gott. Etwas anders, als wahrscheinlich Mose es sich vorgestellt hat, denn auf einmal wird sichtbar, dass es nicht nur ein Engel ist, der Stellvertreter für Gott in diesem Busch sitzt oder brennt und sich zeigt, sondern dass es Gott höchstpersönlich ist. Gott ist nicht weit weg in irgendeinem entfernten Himmel, sondern genau vor Mose. Gott handelt nicht durch unerklärliche Zeichen, sondern gebraucht die Mittel, die Mose sieht, spürt und begreift. Ein Feuer, eine Stimme. Er sieht, er spricht, er antwortet. Gott ist nicht stumm wie irgendeine Säule oder irgendein Götzenbild, was zu jener Zeit ganz üblich war. Es ist nicht nur irgendein Ding, sondern er ist ganz persönlich erfahrbar. Und er ist nicht anonym, denn er gibt seinen Namen preis. Er ist erreichbar, er ist erfahrbar. Ein persönlicher Gott, der sieht, der ruft, der spricht, der auch antwortet, wenn man ihn etwas fragt, dem man begegnen kann? Bei Mose ist das so, aber ist das heute auch noch so? Würdest du Gott so beschreiben? Würdest du sagen, Gott ist ein persönlicher Gott, weil du ihn genau so erlebst, dich gesehen fühlst, ihn hörst, wenn er spricht, ihm folgst, wenn er ruft und hörst, wenn er antwortet? Oder ist Gott vielleicht doch, weil es hier alles zu schön klingt, um wahr zu sein, einfach eine abstrakte Kraft, eine übermächtige Dimension, die wir nicht verstehen und uns erschließen können, eine unbeschreibliche und unfassbare Gestalt? Oder ist er vielleicht doch ein persönlicher Gott? Wo in deinem Glaubens- und Lebensalltag erfährst du diesen Gott, der persönlich ist, der nicht anonym ist? Oder anders gefragt, wenn du gerade keine Antwort darauf hast, wo dürfte denn Gott persönlich zu dir sein? Wie müsste er denn reden, dass du ihn hörst? Wo müsste er dich sehen, wo du gesehen werden willst? Wo dürfte er dir begegnen? Wo soll er denn sein? Wo erwartest du ihn? Wo darf er dich überraschen? Gott ist ein persönlicher Gott. Das Zweite, wenn wir all diese Verben sortieren, dann können wir feststellen, dass es keine Einbahnstraße ist. Nicht nur Gott ist persönlich, sondern es wird sichtbar, dass die Menschen auch persönliche Gegenüber für Gott sind. Denn Gott kennt die Situation der Menschen, konkret die Situation von Mose und die Situation der Israeliten. Gott hat die Situation der Israeliten gesehen. Er hat ihre Hilfeschreie gehört. Er weiß Bescheid über ihre Lage. Sehen, hören, wissen. Das heißt, Gott sieht den Einzelnen, er sieht die Gemeinschaft. Er sieht die persönliche Situation und sie bleibt ihm nicht verborgen. Konkret ist es die Situation der Israeliten. Gefangen in einem Land, wo sie nicht hingehören. Unter Umständen, die alles andere als schön sind. Sogar das Gegenteil. Entmündigte Sklaven, zusammengepfercht, keine Freiheit, keine eigene Identität, geknechtet. Gott sieht das, er spürt das, er nimmt das wahr und es lässt ihn nicht kalt. Auf der einen Seite die Situation der Israeliten und auf der anderen Seite können wir das auch auf uns übertragen. Denn das bedeutet gleichzeitig, dass er nicht nur die Situation von Mose und den Israeliten sieht, sondern dass er auch deine Situation kennt. Ganz persönlich, so wie du bist und vielleicht sogar auch einzigartig, wie deine Situation gerade ist. Er kennt deine Hilfeschreie, die du vielleicht artikulieren kannst, die vielleicht jemand mal gehört hat, weil du sie laut ausgerufen hast. Aber auch die gleichen Hilfeschreie, die vielleicht in deinem Herzen sind und du noch keine Worte dafür gefunden hast. Diese Hilfeschreie bleiben ihm nicht verborgen. Er sieht auch all die Ungerechtigkeit und die Ohnmacht, in der wir so oft gefangen sind, aus der wir selbst nicht heraus können. Er ist mittendrin. Ich bin der, der da ist. Und diese Situation lässt ihn nicht kalt. Die Situation der Israeliten, deine persönliche Situation, und wir können es noch eine Ebene weiter öffnen. Die Situation deines Nächsten, den du vielleicht oder die du vielleicht übersiehst. Die Situation der ganzen Welt ist ihm nicht verborgen, sie ist ihm bekannt. Manchmal scheint es so, als ob er das alles nicht sieht und alles von ihm versteckt ist. Aber nein, genauso wie er die Situation der Israeliten und die deine kennt, so kennt er auch all die Hilfeschreie anderer Menschen, die gerade Not erleiden. All die Menschen, die gerade auf der Flucht sind, um ihr Leben kämpfen. All die Menschen, die gerade durch die Fluten, durch die Umweltkatastrophen, durch die Brände, durch die Stürme, durch die Dürren, alles verloren haben. Diese Situation sieht Gott auch. Er sieht seine ganze Welt und sie lässt ihn nicht kalt. Ein persönlicher Gott, der die Situation kennt, die ihn nicht kalt lässt. Wenn man dann diese Verben noch weiter verfolgt, kommt dann der dritte Punkt. Gott greift konkret in das Geschehen ein. Gott ist herabgekommen, erfährt Mose. Gott sagt, ich bin der, der da ist. Er wird sein Volk wegführen, er wird es befreien, Er wird es in ein neues Land bringen. Dazu wird er Mose schicken. Dazu wird er ihn beauftragen. Herabgekommen, wegführen und bringen, schicken und beauftragen. Gott handelt, er verändert. Er sitzt es nicht aus und er schaut nicht weg, sondern er ist so ergriffen, dass er eingreift. Ein persönlicher Gott, der die Situation kennt, die ihn nicht kalt lässt, greift ein. Er handelt dort, wo wir sind. Die Israeliten, habe ich gerade gesagt, sind in einer aussichtslosen Situation. Sie haben alles versucht, aus ihrer eigenen Kraft da rauszukommen und weiterzuziehen, auszubrechen, zu fliehen oder einfach Teil dieser ägyptischen Kultur zu werden. Alles hat nichts gebracht. Das Elend wird immer größer und gleichzeitig die Situation aussichtsloser. Doch Gott sagt, ich werde euch herausführen. Und ihr müsst mal nicht mal einen Finger dafür krümmen. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte und wahrscheinlich kennen wir die Geschichte, vielleicht aber auch nicht, was dann alles passiert. Gott selbst wird dieses Volk befreien. Er selbst wird es hinausführen. Er wird mitten unter ihnen sein. Er wird ihnen Zeichen und Wunder schenken. Er wird Mose die richtigen Worte geben. Er wird ihnen Menschen an die Seite stellen, die ihn unterstützen in seinem Auftrag. Gott höchstpersönlich wird sie begleiten, führen, sie bewahren und vor Anfechtungen schützen. Und ich bin der, der da ist. Dieses Versprechen gilt auch, wenn sie anfangen zu zweifeln, wenn sie anfangen zu murren, auf den ersten Kilometern durch die Wüste. In Ägypten war es doch besser, da mussten wir nicht so weit laufen. Die Fleischtöpfe waren wenigstens sicherer. Hier müssen wir Manna essen. All diese Begegnungen, aber Gott hält fest, er lässt nicht locker. Sein Versprechen gilt, ich bin der, der da ist. Gott greift ein und verändert. Er rettet die Israeliten. Er bringt sie in ein neues Land. Er zeigt ihnen den Weg. Er bewahrt und beschützt sie. Und das höchstpersönlich durch seine Gegenwart. Ob das so stimmt? Also heute noch? Würdest du Gott so beschreiben, dass er eingreift, handelt, verändert, aussichtsloseste Situationen zum Guten wendet? Sich in den tiefsten Dreck, in die tiefste Schuld setzt und sich dafür nicht zu fein ist? Das klingt doch zu schön, um wahr zu sein, oder? Ein Gott, der in das Geschehen eingreift. Höchstpersönlich. Ich bin der, der da ist. Dieses Versprechen gilt auch heute. Für deine Situation, für meine, für unsere gemeinsame und auch, wie ich es gerade eröffnet habe, für die ganze Welt. Und wenn dir jetzt doch noch ein kleines Funken Skepsis übrig bleibt, dann geht es dir wahrscheinlich wie Mose und all den anderen Menschen im Alten Testament, aber auch im Neuen. Warum erleben wir es dann nicht so? Warum fühlen wir uns manchmal nicht gesehen, nicht gehört? Warum spüren wir nicht, wenn er antwortet? Warum gibt es Momente, in denen wir uns verloren fühlen? Warum gibt es Augenblicke, in denen wir uns übersehen und verlassen fühlen? Wo wir die Vorstellung haben, dass Gott doch keinen blassen Schimmer hat, wie es hier wirklich ist. Liegt es vielleicht nicht nur an Gott, dass hier ein schönes Bild gemalt wird, was heute nicht mehr gilt? Oder liegt es vielleicht sogar an uns selbst, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht treu genug sind, dass wir nicht genügend glauben oder nicht genügend beten oder falsches Glauben und falsches Beten? Wenn wir Mose anschauen, dann müssten wir all diese Fragen, die ich gerade gestellt habe, diese Gründe, die ich aufgezählt habe, sofort verneinen. Denn es liegt nicht alles in Moses Hand. Es liegt nicht alles in den Händen der Israeliten, sondern Gott ist und bleibt ein Geheimnis. Denn Gott wahrt sein Geheimnis, indem er seinen Namen preisgibt. Er wird verfügbar und bleibt gleichzeitig unverfügbar für Mose. Und das macht er mit seinem Namen deutlich. Und ich werde das jetzt nicht noch weiter beschreiben. Wahrscheinlich könnte ich das auch gar nicht alles in Worte fassen, weil ich mich gar nicht so sehr vorbereitet habe auf diesen Jahwe, diesen Namen, was alles drin steckt und was nicht drin steckt, was wir lernen können, wie die Israeliten damit umgegangen sind oder nicht umgegangen sind, wie wir da drinne Jesus wiederfinden können und nicht wiederfinden können. Wir bleiben bei diesem Ausspruch, ich bin der, der da ist. Denn das Spannende ist, dass Gott nicht sagt, wie er das tun wird. Er stellt keine Agenda auf, er beschreibt das auch nicht, wie er da sein wird. Er sagt lediglich, ich bin der, der da ist. Wie verrät er nicht? Das Wie können wir entdecken und kennenlernen, wenn wir die Geschichte von Mose, der Israeliten, die Geschichte von David und von Jesaja und Jeremia und all den anderen Propheten und all den anderen Persönlichkeiten uns im Detail anschauen. Und trotzdem bleibt es ein gewisses Geheimnis. Denn Gott behält sich die Freiheit. Er behält sich die Freiheit, so zu wirken und so zu handeln, so zu begegnen, so wie wir es gerade brauchen. Und was meine ich damit? Den Israeliten begegnet er auf vielfältige Art und Weise. Er ist an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlich ihnen begegnet. Er hat unterschiedliche Worte dem Mose gegeben. Er hat unterschiedlich durch Aaron gewirkt. Er hat unterschiedliche Personen unterschiedlich gebraucht. Was aber gemeinsam ist, ist, dass er da war. Vielleicht können wir uns an dieser Stelle lösen von der Vorstellung, dass so wie ich Gott früher erlebt habe, dass er genau so bleiben muss. Vielleicht hast du Erinnerungen an deine Jugendzeit. Früher, da war es doch besser. Da hatten wir einen Jugendkreis von 60 Leuten aufwärts. Da hatten wir Chöre ohne Ende. Da hatten wir Gottesdienste und Räume. Da mussten wir anbauen hier in der Stami. Früher, da war es was. Und der eine Prediger, der eine Verkündiger, diese eine Botschaft auf dieser einen Freizeit, die ich gehört habe, wenn ich die noch einmal hören könnte. Die Wunder, die ich damals erlebt habe, wenn er sich heute genauso mir zeigen würde, dann wäre ich sicher. Aber die Zeit ist nicht stehen geblieben. Du und ich, wir haben uns verändert. Ich weniger, weil ich noch jung bin, aber werde ich noch. Aber Gott bleibt derselbe. Die Situation hat sich verändert. Unsere Umwelt hat sich verändert. Unser Umfeld hat sich verändert. Unsere Herzen sind an manchen Stellen reifer und stärker geworden. An manchen Stellen vielleicht verstockter und verschlossener. Wir haben nicht nur Höhepunkte in unserem Glaubensleben gefeiert, sondern auch so manches tiefe Tal erlebt. Aber Gott bleibt derselbe. Und er ist kein Gott, der in der Konserve bleibt, den wir immer und immer wieder nur wiederholen müssen, der so wie er früher war, auch heute noch sein soll. Er nimmt sich die Freiheit zu sagen, ich bin der, der da ist, heute, hier, ganz konkret. Wenn du so zurückblickst und schaust, wo hat sich Gott dir gezeigt? Darf dich das tragen? Darf dich das bestärken? Darf es dir in Erinnerung rufen, dass er damals schon da war? Und gleichzeitig darf es wie bei den Israeliten die Hoffnung wecken, dass er auch morgen bei dir sein wird. Ich bin der, der da ist. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin da. Aber uns nicht verfügbar. Und auf der einen Seite hätte ich es gerne verfügbar. Ich hätte gerne die drei Sachen, die ich tun kann, jeden Morgen, damit ich diese tiefe Gewissheit habe, dass ich ihn spüre, dass ich nicht nur denke und glaube, sondern auch erlebe. Aber auf der anderen Seite wäre das ganz schön gefährlich. Ganz schön gefährlich, Gott kontrollieren zu wollen, ihn beherrschen zu wollen, ihn bedingen zu wollen. Nach meinem Blick, nach meinen Fähigkeiten und gleichzeitig nach meiner Blindheit und nach meinen Unfähigkeiten. Gott möchte kein Gegenstand sein. Er möchte persönlich erfahren werden. Er bewahrt sich das, er nimmt sich das, indem er unverfügbar bleibt. Er wird nicht zum Objekt des Glaubens, zu einem Ding, zu einem Glaubenssatz, zu einer Theorie oder zu einem Wissen, sondern er möchte sich jeden Tag aufs Neue in unserem Leben zeigen. Denn er ist ja da, persönlich und gleichzeitig unverfügbar. Von daher ist es vielleicht an dieser Stelle gar kein negatives Bild, dass er unverfügbar ist, sondern ein Zuspruch, dass wir es gar nicht kontrollieren müssen, sondern vertrauen dürfen. Denn bei Mose war es ja auch nicht anders. Als er berufen wurde, hatte er Bedenken. Ich kann nicht reden, die werden nicht auf mich hören, ich kann nicht führen, ich habe Sachen getan, die es eigentlich nicht würdig machen, ein Volk anzuführen. Gründe über Gründe, Ängste über Ängste, Sorgen über Sorgen, Bedingungen, die wir dran stellen, wenn Gott etwas von uns vorhat. Und Gott hat ihn nicht irgendwie überredet, sondern einfach mitgenommen. Mose hat sich auf den Weg gemacht. Vielleicht dürfen wir auch in dieser Spannung dieses persönlichen, verfügbaren Gottes, aber gleichzeitig unverfügbaren, freien Gottes uns einfach auf den Weg machen. Heute Abend auf dem Weg in die neue Woche. Morgen in all das, was vielleicht ganz anders kommt, als du es geplant und im Blick hast. Und übermorgen vielleicht genauso, wie du es gewünscht hast. Vielleicht aber auch wirklich gegensätzlich. Aber immer in dem Bewusstsein, dass Gott sagt, ich bin ein Gott, der da ist. Ich bin der, der da ist. Bei dir, mit jedem anderen. Diese Hoffnung darf uns motivieren. Gott ist ein verfügbarer Gott, ein greifbarer Gott, indem er uns als ein persönlicher Gott bei Mose vorgestellt wird an diesem brennenden Dornbusch, indem er uns als ein Gott vorgestellt wird, der die Situation der Menschen kennt und gleichzeitig als ein Gott, der in das Leben eingreift, es verändert, es steuert, es lenkt, weil es ihm nicht egal ist, der in gewisser Weise mitleidet und mitgeht. Und gleichzeitig bleibt er ein unverfügbarer Gott, ein heiliger Gott. An dieser Stelle ist das nur Mose, aber vielleicht hast du die ein oder andere Parallele entdeckt, die auch bei Jesus deutlich wird, wie er gehandelt und gewirkt hat. Vielleicht hast du auch die ein oder andere Parallele entdeckt, die wir an Pfingsten gefeiert haben, wie der Heilige Geist wirkt und handelt. Gott zeigt sich uns. Und das darf uns ergänzen, in unseren Erfahrungen, in all den Guten, aber auch in all den Schlechten. Wir dürfen miteinander staunen, dass sein Wort uns zeigt, wer er ist. Wir dürfen miteinander feiern, dass er ein guter Gott ist. Dass es sich lohnt, an ihm festzuhalten, weil sein Versprechen größer ist als unsere Schuld, all unsere Verfehlungen. Und in diesem Bewusstsein möchte ich uns ermutigen, diesen verfügbaren und unverfügbaren Gott zu vertrauen, zu hoffen und immer wieder uns ihm hinzugeben. Jeder ganz persönlich und einzigartig, wie wir sind, aber auch gemeinsam. Als Gemeinde, als Freunde, als Verwandte vielleicht, vielleicht als Unbekannte. Miteinander. So wie Gott es den Israeliten zugetraut hat, so traut er es uns auch heute zu. Amen.